vielleicht erstmal so einen kleinen historischen Rückblick. Wenn man schaut auf das Osmanische Reich, aus dem ja die heutige Türkei entstanden ist, galt das immer als Vielvölkerstaat. Spätestens mit der Jungtürkischen Revolution und dann natürlich auch dem Zerfall des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg gab es dann aber eine deutliche Hinwendung zum türkischen Nationalismus. Wie kam es denn dazu? Was waren denn die Gründe für diesen aufkommenden Nationalismus und den Weggang vom Vielvölkerstaat?
Ich glaube, wir müssen zuerst klarstellen, dass das Osmanische Reich kein Gebilde war, in dem verschiedene Bevölkerungsgruppen gleichberechtigt zusammengelebt haben, sondern auch da eine eindeutige türkische Dominanz. Und als dann diese Dominanz bedroht war, als die Minderheiten oder die anderen Bevölkerungsgruppen im Osmanischen Reich für sich die gleichen Rechte gefordert haben, kam es zu dem Umschwung in der politischen Führung, dass man dann wegging von diesem multiethnisch, multireligiösen Reich zu einem neuen politischen System, nämlich einem Nationalstaat unter türkischer Führung. Also die Ursachen und die Gründe für diesen Umschwung, wenn man so will, liegen schon bereits in der Zusammensetzung des Osmanischen Reiches, nämlich ein Reich mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber mit einer eindeutigen Dominanz einer Bevölkerungsgruppe.
Klar, also die türkische Dominanz hat auch während des Osmanischen Reiches schon geherrscht. Nun wurde aber dann, also spätestens ab 1908 ja beschlossen, dass diese Dominanz nicht nur reicht, sondern dass tatsächlich das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien jetzt nicht mehr möglich sein soll. Warum wählte denn die Regierung bei den christlichen Minderheiten, wie zum Beispiel den Armeniern, so einen extremen Weg wie Vertreibung, Vernichtung bis hin zu Völkermord?
Die türkische Führung hat die verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgeteilt in Gruppen, die sozusagen integrationsfähig waren, also denen man sozusagen zusprach, dass sie türkisch werden könnten, dass sie, wenn sie ihre eigenen Identitäten aufgeben, wie es bei den Kurden, dass sie dann zu Türken werden können, indem sie eben aufgeben, was sie sind, und andere Bevölkerungsgruppen, bei denen das per se ausgeschlossen wurde. Also gesagt wurde, es reicht nicht, dass sie sich assimilieren, sie können sich nicht assimilieren, sondern sie müssen vernichtet werden, betrieben werden, um Platz zu schaffen für eine türkische Nation. Und die Armenier, neben viele andere Bevölkerungsgruppen, waren Ziel dieser Vernichtungspolitik. Das ist eine politische Setzung durch die Führung selbst. Dafür, wie auch bei anderen Genoziden, kann man nicht davon sprechen, dass die Opfer irgendeine Mitschuld tragen oder irgendeine Verantwortung, sondern sie wurden als Ziel dieser Bevölkerungsgruppe markiert und wurden entsprechend dann vertrieben oder vernichtet, bis hin zum Völkermord an den Armeniern. Aber es gibt viele weitere Beispiele für solche Bevölkerungspolitiken, bei denen es eben darum ging, eine starke türkische Nation zu schaffen. Und da mussten eben andere Bevölkerungsgruppen aus dem Weg geräumt werden.
Warum wurde denn bei der ethnischen Minderheit der Kurden auf den Weg der Assimilierung statt auf den Weg der Vertreibung und Vernichtung gesetzt?
Ja, diese Unterscheidung in assimilierungsfähige und nicht assimilierungsfähige Bevölkerungsgruppen wurde hauptsächlich, zumindest in der ersten Phase, hauptsächlich über die Religion entschieden. Also Muslime galten prinzipiell als integrations-assimilierungsfähig und bei Nicht-Muslimen wurde es per se ausgeschlossen. Das betrifft auch die Juden, die dann in den Jahren später Schritt für Schritt aus der Türkei vertrieben wurden, aber es betraf auch die Christen, darunter die Armenier, bei denen gesagt wurde, wer nicht Muslime ist, kann per se nicht zur türkischen Nation gehören und muss entsprechend aus dem Land vertrieben werden oder eben umgebracht werden, um so Platz zu schaffen.
Hin zur Frage der Assimilierung. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ging das Ganze vonstatten?
Die Assimilierung setzt voraus, dass die Bevölkerungsgruppen ihre Identitäten komplett aufgeben, also dass sie ihre Sprache, dass sie ihre Kultur, dass sie jegliche Eigenständigkeit aufgeben. Die Assimilierung setzt voraus, dass sie sich der türkischen Nation, wie die politische Führung das setzt, anschließen und dort auch keine Forderung nach irgendeiner Anerkennung ihrer kulturellen Eigenarten aufstellen. Also sollen sie Türken werden und sollen all ihre Eigenschaften und all ihre Zusammensetzungen aufgeben. Es gibt sozusagen nur einen Weg in die türkische Nation hinein und das ist sehr eng definiert. Als zum Beispiel dann die türkischen Juden nicht bereit waren, auf ihre eigene Sprache zu verzichten, kam auch der Antisemitismus in der Türkei viel stärker auf. Das heißt, man hat Druck ausgeübt, massiven Druck ausgeübt, dass sie eben ihre Sprache aufgeben, dass sie ihre Kultur aufgeben und dann Teil sein sollten einer türkischen Nation, eben in der eigentlich nur Platz war für türkische Muslime und für niemand anderen sonst.
Sie haben jetzt gerade schon erzählt, dass die jüdische Bevölkerung sich dagegen gewehrt hat. Welche Arten von Widerstand gab es denn überhaupt und wie erfolgreich waren die?
Ja, die Bevölkerungsgruppen haben unterschiedlich Widerstand leisten können und auch Widerstand geleistet. Im Fall der Kurden sehen wir in den 20er, 30er Jahren eine Reihe von Aufständen, in denen sie eben versucht haben, so sich gegen diese neue türkische Nation zu wehren. Bei den kleineren Bevölkerungsgruppen war Widerstand deutlich schwächer und auch natürlich auch nur schwach möglich. Genau, also die Bandbreite geht eben davon, dass man versucht, noch eigene Schulen zu betreiben, eigene Kulturzentren zu betreiben, dass man die Sprache versucht zu bewahren, bis eben zu dem militärischen Versuch, Widerstand zu leisten, wie bei den Kurden. Erfolgreich in dem Sinne waren die meisten Versuche nicht. Die türkischen Juden wurden nach und nach aus dem Land vertrieben und aus dem Land verdrängt. Ebenfalls bei den Griechen ist es so, dass dann über eine ganze Reihe von Maßnahmen bis hin zu Pogromen gegen die Griechen sie ebenfalls dazu getrieben wurden, aus dem Land zu gehen. Im Fall der Kurden, das ist vielleicht die einzige Bevölkerungsgruppe, die sich etwas stärker wehren konnte, war die Assimilierungspolitik insofern nicht erfolgreich, dass wir bis heute eine relativ große kurdische Bevölkerungsgruppe in der Türkei haben. Andere Bevölkerungsgruppen sind inzwischen nicht mehr sichtbar. Das heißt, die Lage noch Anfang des Jahrhunderts, dass wir eine große nicht-türkische, nicht-muslimische Bevölkerungsgruppe in der Türkei hatten, das ist heute vorbei. All diese Bevölkerungsgruppen sind weitgehend zerschlagen.
Nun hat ja gerade die kurdische Minderheit auch später bis heute hin immer wieder für, ich sage jetzt mal, Aufsehen geführt, immer wieder dagegen gekämpft, sich total komplett assimilieren zu lassen. Woran liegt das? Wie kommt es, dass gerade die kurdische Minderheit die offenbar einzige ist, die heute noch präsent ist als eine nicht assimilierte in der Türkei?
Ja, nach dem Genozid an den Armenien 1915 bleiben eigentlich nur die Kurden als eine Bevölkerungsgruppe, die in Teilen der Türkei eigentlich die Bevölkerungsmehrheit bildet. Also es ist vielleicht auch nicht ganz richtig, hier von einer Minderheit zu sprechen, weil in den kurdischen Gebieten der Türkei bildet die kurdische Bevölkerung eben dort die Mehrheit. Das heißt, die Kurden haben und hatten relativ geschlossene Siedlungsgebiete. Sie waren dort, wo sie gelebt haben, die Mehrheit der Bevölkerung und auch schon im Osmanischen Reich politisch organisiert. Das heißt, deutlich andere Ausgangslage als bei den anderen Bevölkerungsgruppen, die deutlich angreifbarer waren, deutlich schwächer waren als bei den Kurden, die sehr, sehr, im Osmanischen Reich sehr lange ein politischer und militärischer Machtfaktor waren. Das heißt, als die Türkei gegründet wurde in den 20er Jahren, war die Ausgangslage eine ganz andere. Und die Kurden haben über verschiedene Wege, über politische Organisation, aber auch über den militärischen Kampf, es eben geschafft, bis heute sich zu erhalten.
Nun ist es ja so, dass im Genozid an den Armeniern schätzungsweise 1 Million Menschen umgekommen sind. Trotzdem weigerte sich ja die türkische Regierung immer von Völkermord zu sprechen. Und Ähnliches gilt auch für eine offene, kritische Diskussion der sogenannten Kurdenfrage. Auch in den Jahren schon vor Erdogan war das so ein bisschen ein No-Go-Thema. Warum durfte und darf auch bis heute das Vorgehen der damaligen jungtürkischen Regierung überhaupt nicht offen diskutiert werden?
Wenn Sie den Genozid an den Armeniern diskutieren, wenn Sie das aufarbeiten wollen, dann rütteln Sie an den Grundlagen der heutigen Türkei. Die türkische Republik, wie sie existiert, ist nicht vorstellbar ohne die Vernichtung der Armenier und ohne auch den Raub an den Gütern der Armenier. Das heißt, wenn Sie versuchen, etwa den Genozid anerkennen zu lassen, dann geht es natürlich auch um Wiedergutmachung, es geht natürlich auch um Anerkennung. Und das sind Fragen, die dann dazu führen würden, dass die heutige Türkei, wie sie heute existiert, nicht mehr denkbar ist. Wir reden von einer Türkei, in der nach wie vor die Idee vorherrscht, dass nur eine Bevölkerungsgruppe dort lebt, die türkisch-sunnitische, und alle anderen Bevölkerungsgruppen dort keinen Platz haben. Wenn Sie den Genozid aufarbeiten, wenn Sie aufarbeiten, dass es eine gezielte politische Strategie war, alle der Bevölkerungsgruppen zu vertreiben, zu vernichten, dann rütteln sie eben an den Grundlagen der türkischen Republik. Und das geht auch in ähnlicher Weise für verschiedene andere Gewaltpolitiken gegen andere Bevölkerungsgruppen, gegen Kurden, gegen Griechen und viele, viele andere Bevölkerungsgruppen. Und wenn sie all das aufarbeiten würden, dann würde der türkische Staat, wie sie heute existiert, eben nicht mehr so bestehen können. Und diese Geschichtsaufarbeitung ist eine kritische Aufarbeitung der Türkei selbst. Insofern wird sie von der türkischen Regierung nicht unterstützt werden, weil sie eben die Machtgrundlagen in Frage stellt. Und das, insbesondere im Fall der Kurden, ist es auch bis heute eine wirklich hochbrisante politische Frage. Und deswegen wird eine Aufarbeitung nur kommen durch massiven Druck und eher von unten als von der Staatsführung selbst.
Was bedeutet das dann eigentlich für das türkische Selbstverständnis? Also Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass man eine Assimilierung betrieb hin zu einem, das muss türkisch sein. Dieses türkische Bild, das muss ja dann was Konstruiertes sein aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, was denn das für Ansichten sind?
Die Ansichten sind, dass die türkische Nation eine ewige Nation ist, die schon seit Jahrtausenden existiert und die schon immer die Weltgeschicke dominiert hat. Gerade in den 20er, 30er Jahren sind auch Theorien aufgekommen, nach denen alle Sprachen der Welt und alle Kulturen der Welt aus dem Türkischen stammen. Das sind Dinge, die uns heute ziemlich absurd erscheinen, aber damals in den türkischen Hochschulen, in den türkischen Schulen gelehrt wurden und die auch versucht wurden, international wissenschaftlich anerkennen zu lassen. Das ist nicht geglückt, aber bis heute werden solche Thesen in türkischen Hochschulen weiter behauptet. Sie können nach wie vor in Reden solche Elemente sehen, dass gesagt wird, dass alles Gute der Welt aus dem Türkischen stamme, dass sozusagen alles, was in der Welt passiert, eigentlich auch auf die türkische Nation zurückgeht. Das sind Dinge, die bis heute existieren. Also eine sehr starke Mission ist Gedanke, ein sehr starker Gedanke von Relevanz der türkischen Nation für die gesamte Welt. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass man davon ausgeht, dass die türkische Nation ewig gleich ist. Das heißt, sie ändert sich nicht. Sie war schon von Anbeginn mit bestimmten Merkmalen versehen, wie zum Beispiel, dass sie eben stark sei, dass sie kriegerisch sei, dass sie dominant sei. Das sind Dinge, die man eben der auch zuschreibt. Das heißt, wenn Sie als türkischer Nationalist sich dieser Nation anschließen, wenn Sie sagen, ich bin Türke und ich, dann müssen Sie auch all diese Eigenschaften zeigen. Das heißt, Sie müssen stark sein, Sie müssen militärisch sein, Sie müssen kriegerisch sein und Sie müssen herrschen wollen. Das sind Eigenschaften, die bis heute in den nationalistischen Diskursen auftauchen. Das heißt, das sind nicht Dinge, die erledigt sind in der Geschichte, passiert sind, aber heute keine Rolle mehr spielen, sondern bis heute ist diese Idee einer türkischen Nation mit einer Mission für die Welt nach wie vor dominant.
Das erklärt natürlich auch so ein bisschen den gerade laufenden Kurs, nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch, was da die Türkei gerade fährt, ganz besonders auch im Umgang mit den Kurden. Wir haben es jetzt gesehen bei den Kämpfen, nicht nur um Afrin, was da an schrecklichem Ausmaß schon wieder los ist. Die Frage ist, was plant die Türkei? Ist es ein Großmachtstreben? Ist es eine Erweiterung? Ist es eine neue Art von diesmal Vernichtungspolitik?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Ideen, die der türkische Nationalismus gerne umsetzen würde und was der Türkei außenpolitisch real möglich ist. Die Türkei hat in den letzten Jahren versucht, in der Region gewisserweise ein Großmacht zu werden. Das ist vollkommen gescheitert. Was jetzt in Nordsyrien passiert, aber auch zum Teil auch in Nordirak ist, dass man eben versucht, zumindest die Kurden zu begrenzen in ihrem Bestreben nach Autonomie, nach Selbstständigkeit. Das heißt, man hat schon gesehen, dass die Türkei eben das, was sie vorhat, nicht mehr erreichen kann, in der Region eine Großmacht zu werden. Aber zumindest sollen die Kurden nicht stark werden, zumindest sollen die Kurden in der Türkei keine Vorbilder in der Region haben, dass man sich als kurdische Bevölkerungsgruppe selbst organisieren und selbst verwalten kann. Das ist die türkische Politik heute. Da gibt es so deutlich wenig kleinere Dinge, die aber jetzt nicht davon ablenken sollten, dass diese Idee einer großen Türkei, eines großtürkischen Reichs, nach wie vor nicht vorbei. Aber die Frage ist, ist es heute und hier umsetzbar? Sicherlich nicht. Aber diese Ideen werden nach wie vor vorangetrieben und sie tauchen immer wieder auf. Das heißt, diese Ideologien, die damals formuliert wurden, in den 20er, 30er Jahren, sind bis heute relevant und bestimmen gewisserweise auch die Zielrichtung der türkischen Außenpolitik. Wie weit sie das erreichen kann, hängt auch immer davon ab, wie sich andere Staaten verhalten, wie sich die wirklichen Großmächte verhalten. Aber die Türkei hat nach wie vor ein Bestreben, in der Region eine Großmacht zu werden. Und es hat viel damit zu tun, dass die türkische Nation eben als solche gesehen wird, dass sie eben in der Region herrschen soll und eigentlich weltweit einen Herrschaftsanspruch hat. Diese Ideen sind nicht weg Und es kommt immer darauf an, wie weit sind sie umsetzbar. Das haben wir auch in Afrin gesehen. Das heißt, dieser Krieg war nur möglich dadurch, dass die Großmächte dies möglich gemacht haben. Und die Türkei geht eben so weit, wie sie gehen darf. Aber die Ideen, was die Türkei eigentlich vorhätte, gehen deutlich darüber hinaus.
Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft werfen würden, auch im Hinblick darauf, was jetzt nun die Großmächte tun, momentan wenig bis gar nichts, wie würden Sie sagen, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
Das ist schwierig zu sagen. Im Fall von Syrien gab es in den letzten Jahren immer wieder Prognosen von Experten, die sich in den meisten Fällen als vollkommen falsch erwiesen haben. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die türkische Führung gerade in den politisch schwierigen Phasen, also das heißt, wenn es darauf ankommt, möglichst viele Anhänger zu mobilisieren, immer wieder auf diese türkisch-nationalistische Karte setzen wird. Das heißt, Kriege wie jetzt hier in Afrin werden auch in Zukunft immer wieder dann losgetreten, wenn es für die türkische Führung schwierig wird, wenn sie sich innenpolitisch eine Krise gegenübersteht. Das heißt, das ist sicherlich nicht vorbei, sondern es wird weitere kriegerische Konflikte in der Region geben, die durch die türkische Politik gegenüber den Kurden verursacht sind. Das ist eigentlich relativ klar. Was wir jetzt nicht wissen, ist, wie sich die Türkei selbst in den nächsten Jahren entwickelt, was dort jetzt passiert, ob jetzt die AKP-Führung es schafft, tatsächlich mit den kommenden Wahlen die Opposition so weit auszuschalten, dass sie dort in der Türkei selbst eine gewisse Stabilisierung erreicht und dann solche außenpolitischen Manöver nicht mehr so stark notwendig sind, oder ob die Türkei in eine tiefen Krise reinschlittert, wo solche Kriege wahrscheinlicher werden. Das ist noch etwas unklar, wie sich die Lage entwickeln wird. Aber solange die türkische Politik sich nicht grundsätzlich ändert, sind solche Gewaltpolitiken, gerade auch gegenüber den Kurden, relativ wahrscheinlich. Und wir brauchen eine grundlegende Änderung des Selbstverständnisses der türkischen Nation und auch der politischen Regierungsweise in der Türkei, um dafür zu sorgen, dass eben solche Dinge tatsächlich dann aufgearbeitet und für die Zukunft ausgeschlossen sind.